Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, bei dem wir ein Buch von vorne bis hinten durchlesen und es Kapitel für Kapitel besprechen. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist der Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli, schön dich zu sehen. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
Oh ja, ich habe auch Lust. Und zwar lesen wir noch immer Friedhof der Kuscheltiere von Stephen King. Wir sind immer noch im Teil 1 und beschäftigen uns heute mit Kapitel 9 bis 17. Mhm. Und vielleicht kannst du einmal noch kurz erklären, nur kurz, was vorher passiert ist.
Eine ganz wichtige Sache, die wir noch sagen müssen. Wir müssen noch darauf hinweisen, was lesen wir hier eigentlich für eine Version des Buches?
Ach ja,
die ist nämlich Heine Verlag 1990 erschienen, also ist unsere Ausgabe rausgekommen. Genau, Kapitel 9 bis 17, die Seiten in dieser Ausgabe 47 bis 101.
Oh,
um das mal ganz genau festzuhalten.
Ja. Ja. Also wir hoffen, dass in den anderen Versionen die Kapitel ähnlich sind.
Richtig.
Aber ja. Ich würde mal interessieren, das habe ich nochmal überlegt, wie sich die Übersetzung verändern würde über die Laufe der Zeit. Also wenn wir die Ausgabe von 1990 haben, gibt es immer wieder Neuauflagen, wahrscheinlich Auflage 12 oder so. Mhm. Und wie sich modernere Übersetzungen ändern würden im Vergleich zu dem. Vielleicht kriegen wir das mal irgendwie noch in die Hand oder so.
Absolut, ja.
Dune gibt es ja in verschiedenen Übersetzungen und wenn man in den Foren so ein bisschen unterwegs ist, dann streiten sich so die Liebhaber von Dune, welche Übersetzung jetzt nun eine gute ist oder welche nicht und dass die neue, die jetzt rausgekommen ist, zu modern ist und dann gibt es die von einem, was weiß ich, Kessler oder so, wie auch immer die heißen und das sei dann die richtige, so. Vielleicht gibt es dann irgendwie das in der Richtung auch nochmal.
Absolut, vielleicht haben wir ja Leute, die uns darauf hinweisen können in einer gewissen Weise. Falls ihr auch diese Version habt, die wir haben, dann habt ihr sehr viel Glück gehabt. Falls es eine Version ist, die vollkommen anders übersetzt ist, habt ihr Pech gehabt.
So ja, dann wisst ihr vielleicht auch nicht mal, worum es geht.
Richtig.
Vielleicht ist es einfach ein ganz anderes Buch geworden.
Vielleicht wird sich dieser Rückblick, den ich jetzt erzähle, auch für euch vollkommen fremd anfühlen.
Das kann auch sein. Das wäre super.
Ja, erzähl mir mal, was ist passiert in den Kapiteln 1 bis 8 ja dementsprechend?
Also wir haben die Familie kennengelernt, die Familie Creed.
Ach so, ich dachte, das soll ich jetzt machen. Aber mach ruhig.
Ach so, ich glaube, du hast mich jetzt gefragt.
Ich habe mich selbst gefragt.
Wow, das ist ein stilistisches Mittel. Gut, ja. Lukas, du erklär uns doch nochmal, was in den ersten Kapiteln passiert ist.
Ich kann das sehr, sehr gerne machen. Also, wir haben die Familie Creed.
Wow.
Das hattest du bereits gesagt. Die besteht aus so ein paar Mitgliedern. Es gibt einen Vater, der heißt Louis. Es gibt eine Mutter, die heißt Rachel. Da gibt es die beiden Kinder. Ellie, 5 Jahre alt circa. Gage, ein 2-jähriges Kind. Und es gibt nicht zu vergessen den Kater namens Winston Churchill, genannt Church auch. Diese Familie zieht nach Ludlow in Maine. Das ist so eine kleine Vorstadt, so eine Kleinstadt, so stelle ich mir das zumindest vor, mit relativ wenigen Häusern auch. Also wir erfahren schon, dass es so ein paar Nachbarn gibt. Es gibt vor allem ein anderes Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und diese Familie zieht dorthin, weil der Vater, Louis Creed, eine Stelle als Doktor, als Arzt annimmt an der University of Maine. Und es passiert dann so, also die Familie lebt sich dann erstmal so ein bisschen ein und sie lernen dann einen Nachbarn kennen, der eben dieses Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite besitzt. Das ist ein sehr, sehr alter oder ein älterer Herr, sagen wir es mal so. Jude Crandall ist sein Name, der lebt dort mit seiner Frau Norma. Erzählt ihnen so ein bisschen was zu diesem Ort und dann gibt es da so ein, ja, ich will es nicht Geheimnis nennen, weil es ist eigentlich im Kontext dieser Welt kein Geheimnis, aber für die Familie ist es ein Geheimnis, denn auf ihrem Grundstück befindet sich ein Pfad. Und dieser Pfad führt zu einem sogenannten Tierfriedhof. Und auf diesem Tierfriedhof wurden die letzten Jahre, Jahrzehnte von den Kindern, die in diesem Ort leben, die toten Haustiere, also wenn diese Haustiere gestorben sind, die toten Haustiere vergraben. Dieser Friedhof wurde auf eine gewisse Art und Weise sehr rudimentär hergestellt durch verschiedene Stoffe, Bleche, Äste, Bäume, was weiß ich, was man da alles so gefunden hat. Und diese Gräber, das kann man vielleicht noch sagen, wurden in einer gewissen Art und Weise angeordnet. Das heißt, man hat in der Mitte angefangen, die Gräber zu setzen und dann wurden darüber hinaus immer weiter Kreise, wie so Lebenskreise, mehr oder weniger, oder Todeskreise in dem Fall, eben angeordnet, sodass eben die äußersten Gräber dann eben auch die jüngsten Toten, wenn man so will, sind. Ne? Und mit der Zeit verblassen eben auch die Schriften auf diesen Gräbern. Das heißt, man weiß immer weniger, was das alles für Tote, sag ich mal. Das war ein sehr, sehr krasser Freundschaftsversprecher, was die toten Tiere so waren, also ob das irgendwelche, was für Tiere das waren, wie die hießen, von wann bis wann sie gelebt haben und so weiter. Und dieser Friedhof ist auf einem alten, wie kann man das sagen, auf dem Grundstück von Ureinwohnern gebaut worden.
Wird zumindest gesagt, ne? Dass es so ein Gebiet von Natives ist. Und auch das Grundstück von der Familie selber scheint jetzt irgendwie dort zumindest anzugrenzen oder sich da irgendwie so ein bisschen zu überlappen. Hm. Das war so ein bisschen die Frage noch offen, ist es jetzt eigentlich unseres oder ist das jetzt eigentlich nur von irgendwem und wir besitzen es jetzt gerade irgendwie.
Dieser Pfad geht aber schon eine ganze Weile, ne? Also das wird zumindest sehr, sehr lang beschrieben, wie sie da so lang gehen und diese Bäume so sehen, wie sie auf so einem Plateau sind und dann über verschiedene Städte eben gucken und andere Siedlungen noch sehen und so weiter, ne? Also da gibt es schon einen gewissen Weg, den man zurücklegen muss, aber es ist relativ nah, das kann man schon sagen. Genau, und das letzte Kapitel, was wir gelesen haben in der letzten Episode, endet eben damit, dass die Familie wieder zurückgeht nach Hause.
Genau.
Das sind vielleicht so die rudimentären Fakten. Und übrigens, eins kann ich dich nochmal fragen.
Ja.
Weißt du weißt es wahrscheinlich, aber weißt du, wie das Buch im englischen Original heißt? Weil wir es eben von Übersetzungen hatten.
Pet Cemetery.
Richtig. Und das ist ein interessanter Titel, weil eigentlich das eigentliche Wort für Friedhof wäre Cemetery. Hm. Das heißt, dieses A wurde von irgendjemandem eingefügt. Und das ist ja nochmal so ein Hinweis darauf, dass es vielleicht auch, dass es eben Kinder waren, wirklich, die diesen Friedhof gebaut haben und sich da vielleicht auch verschrieben haben und einen Schreibfehler drin haben.
Dein Ernst jetzt?
Ja, im Original
also, heißt es. Jetzt, also der Originaltitel ist nicht so wortgetreu.
Ja, der Original,
ach so.
Genau, also der Originaltitel ist
der Pet Cemetery. Geschrieben.
Was?
Pet Cemetery.
Genau.
Ja, gut. Okay.
Richtig.
Okay, da muss ich nochmal nachschauen.
Also das ist nochmal so ein kleiner
Okay. Oh, ja. Mhm. Ah, ist der Meta-Lukas wieder unterwegs.
Der Meta-Lukas ist unterwegs. Ja, der kommt auch heute wieder raus, das kann ich schon mal sagen.
Ja, okay.
Genau, und ja, ich habe euch eben schon gesagt, wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück, beziehungsweise starten ja auch jetzt in dem Kapitel, in den Kapiteln, die wir jetzt gelesen haben, dann wieder direkt im Hause Creed. Und was ist denn da jetzt so passiert?
Also grundsätzlich wird jetzt hier erstmal ein bisschen mehr angezogen, hatte ich das Gefühl. So die nächsten Kapitel, da passiert jetzt erstmal was. Mhm. So was in der ersten Folge, die wurde alles so ein bisschen eingeführt, wurde so ein bisschen Foreshadowing vielleicht betrieben. Mhm. Es wurde Spannung aufgebaut, kleine Geheimnisse und Mysteriöses und Gespüre von Louis, die er da irgendwie hatte mit dem Kälteschauer und so. Das weiß man alles noch nicht so richtig. Und jetzt zieht's an. Und das beginnt in einem Gespräch zwischen Louis, der in seinem Zimmer sitzt und seinem Modellbau, mit seinen Modellautos da irgendwie zusammenbaut. Und Ellie, die zu ihm kommt und ganz, ganz große Sorgen hat um den Kater Church, dass der doch sterben kann. Und Ellie macht sich derart Sorgen, dass sie die ist außer sich. Die weint und die kann da gar nicht so richtig zuhören und trifft auf einen Vater, der einen recht, ja, ich sag mal, medizinischen Zugang zum Tod hat und sagt, das gehört halt einfach dazu und dann müssen wir da irgendwie durch und dann müssen halt mal drüber reden und er versucht ihr das irgendwie auch zu erklären, aber so richtig ankommen tut es nicht, weil du hast zwar einfach die Erwachsenen-Ebene und die Kinderebene, das passt dann irgendwie nicht und
Man muss vielleicht noch ergänzen an der Stelle, es geht dann auch ganz stark um Church, so, ne? Also es wird da eben gesagt, ja.
Es geht nur um Church.
Genau.
Also Ellie hat richtig Sorge, dass Church stirbt, richtig, nachdem sie auf diesem Friedhof waren. Mhm. Das ist so der Aufhänger dafür. Und dieses Gespräch zwischen Ellie und ihrem Vater Louis wird im Nachgang mit Rachel nochmal besprochen. Und da knallt es aufeinander. Denn seine Frau, wie heißt sie?
Rachel,
ja stimmt. Auf Gottes Willen. Rachel hat einen ganz anderen Zugang zum Tod, als das Louis hat. Und die begegnen sich, also im Prinzip begegnen sie gar nicht, außer dass das eskaliert und die rumschreien und das endet dann mit ich hasse dich und sie geht dann. Mhm. Vielleicht, wir gehen da vielleicht später nochmal drauf ein. Mhm. Und Louis versucht so ein bisschen seine Wunden zu lecken und so sich vielleicht so ein bisschen Absolution zu holen, indem er dann später zu Nachbarn geht, zu Judd und Norma und mit denen nochmal darüber spricht, was da, wie deren Verhältnis so zum Tod ist und so. Und die beiden haben so die Beobachtung gemacht oder die Hypothese aufgestellt, naja, es wird vergessen. So in unserer Zeit damals, so vor 70 Jahren oder sowas, dann war der Tod präsenter, weil es gab noch keine Heilung für Krebs. Also jemand, der eine Krebsdiagnose hatte, der war zum Tode verurteilt, fertig. Oder dass, wenn die Pocken kamen oder was auch immer, dann sind die einfach dann irgendwie am Tisch, saß der Tod und hat die da einfach mit weggeholt. So, und das hat sich dann so ein bisschen geändert. Und Louis hat einen, der liegt dann irgendwie abends noch im Bett und lässt seine Gedanken so ein bisschen schweifen und denkt daran, an deine eigenen Erfahrungen, die er gemacht hatte mit dem Tod. Und dann stellt sich raus, dass in seiner Kindheit seine Cousine Ruthie gestorben ist bei einem Unfall. Und Ruthie war die Tochter seines Onkels, klar, der aber Bestattungsunternehmer war. Und der dann irgendwie in der Zwickmühle war, dann irgendwie, oder wurde die große Frage aufgemacht, bestattet der jetzt sein eigenes Kind? So. Und Louis ist sich bewusst geworden, dass er das nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er da komplett raus war und seine Mutter auch entsprechend reagiert hat. Das ist so, wir müssen jetzt einfach weitermachen, das geht jetzt einfach weiter und zurück zum Tagesgeschäft. Daraufhin entschließt sich Louis, die Kastration dann irgendwie in Angriff zu nehmen und sucht dann ein paar Ärzte raus und erzählt das dann Rachel und die ist dann so ein bisschen beruhigter. Und
genau, das hat man ja beim letzten Mal auch schon so angedeutet, dass diese Straße eben sehr dicht gefahren ist. Und die Gefahr besteht, dass der Kater, wenn er nicht kastriert ist, eben zu weit wegrennt und dann eventuell dann eventuell in Kontakt mit einem LKW oder sowas kommt.
Ja, genau. Genau, das ist die Befürchtung. Und das war ein Hinweis von Judd.
Ja.
Der ihm gesagt hat, naja, hier lass ihn lieber kastrieren, dann bleibt er lieber zu Hause. Und Louis war so, naja, da ist er, ist ein Stubentiger und dann sitzt er nur da und macht nichts und so. Und sieht so ein bisschen die Freiheit und diese Wildheit dieser Katze und das freie Leben dann so ein bisschen in Gefahr. Nachdem sich das zu Hause so ein bisschen gebessert hat, war es auch endlich Zeit für Louis' ersten Arbeitstag an der Uni, denn Louis ist Arzt in der medizinischen Abteilung, Station der Universität,
genau,
der Krankenstation.
Genau, ja, also er ist jetzt, glaube ich, niemand, der lehrt Medizin,
sondern
er ist jemand, der sich um die Belange der Studenten oder Dozenten oder Profs oder was weiß ich kümmert.
Ja. Genau, und wir finden auch raus, dass diese Stadt Ludlow scheinbar sowas wie eine kleine Universitätsstadt ist, weil es 17.000 Beschäftigte gibt, inklusive Studenten, die da irgendwie zu tun haben damit. Also es gibt 10.000 Studenten und 7.000 Mitarbeiter und er hat so einen kleinen Stab an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um sich, so einen Arzthelfer hat er, den Steve und eine Krankenschwester und zwei Hilfsschwestern, die warten da alle auf ihn. Und es wird so gezeigt, wie da saß, glaube ich, eine Studentin rum und die hatte dann eigentlich, naja, die kommt jedes Mal, wenn der Stress ist vor den Prüfungen und dann braucht man wieder, ja, okay. Und man hat so das.
Niemand nimmt sie ernst.
Nein, keiner nimmt sie ernst.
Wenn das mal kein Teaser ist.
Und man hat so das Bild, so, ja, okay, das ist jetzt.
So würde ich mich auch verhalten.
Das ist Louis auf Arbeit jetzt. Also mit mehr hat er jetzt nichts zu tun.
Ich habe gedacht, das ist Lukas. Das ist Lukas Gröning, genau wie er lebt und lebt, wie er in der Uni schon war. Genau, so sieht's aus.
Okay, gut. Naja. Warst du lieber der, als der denn als nächstes kommt.
Das stimmt.
Und es wurde ja vorher schon so ein bisschen erzählt, naja, er hat mit gebrochenen Beinen zu tun oder mit irgendwelchen, Alkoholleichen oder. Und dann ist auch noch die Ambulanz nicht da. Also der Krankenwagen, weil der irgendwie in der Werkstatt war und steht dann halt nicht da. Also die Zeichen stehen erstmal gut. Und dann kommt ganz plötzlich, wird da ein brutal verletzter Junge reingebracht in diese Krankenstation, der irgendwie vom Genickbruch bis zum offenen Schlüsselbein und dem Loch im Kopf, wo man irgendwie das Hirn sehen kann, wird da reingeschleust. Und das war so ein richtig harter Cut, fand ich. Also neben diesem krassen Streit zwischen Rachel und Louis war das dann nochmal, also der erste Tag und es geht so sofort richtig los und sie sind so ein bisschen hilflos alle, weil diese Art des Unfalls hatten die jetzt noch nicht. Die hatten das Problem, der Krankenwagen war nicht da, der war so schwer verletzt, dass selbst die Campuspolizei, die es da offensichtlich gibt, zu spät da gewesen wäre, um irgendetwas zu tun oder um den ins nächste Krankenhaus zu bringen.
Genau, es wird gesagt, selbst wenn der Wagen schon mit gestartetem Motor vor dem Zimmer gesessen hätte oder gestanden hätte, wäre es zu spät gewesen schon. Ja. Also der wäre sicher tot gewesen.
Also wir erleben die letzten Sekunden, letzten Momente von diesem Jungen. Mhm. Und der Junge spricht zu Louis. Und er sagt, also ich würde es jetzt einfach mal so vorlesen, weil es ist genauso fragmentarisch und so zusammenhangslos, wie es im Buch ist. Also er sagt erstmal K, also mit C-A-A-A. Dann sagt er, auf dem Friedhof. Dann sagt er, es ist nicht der richtige Friedhof. Dann sagt er, der Acker im Herzen eines Mannes ist steinig, Louis. Ein Mann bestellt ihn und lässt darauf wachsen, was er kann. Mhm. Also er spricht ihn mit Louis direkt an. Dann sagt er noch, bleib weg von uns, wer weiß, ... Und zum Schluss wieder K, C-A-A-A. Und dann stirbt er. Mhm. Und Louis ist so ein bisschen, also er ist zweifach vor den Kopf gestoßen, alleine durch die Brutalität und dieser Intensität dieses Opfers. Gleichzeitig aber auch von einem wildfremden, verletzten Jungen direkt angesprochen zu werden mit einem Thema, was sowieso gerade bei ihm zu Hause herrscht. Mhm. Denn Rachel und Louis, also Rachel hat gesagt, Ellie geht auf keinen Fall mehr dort auf diesen Friedhof. Nie wieder. Das kommt davon, weil wir da hingegangen sind und deswegen beschäftigt sie sich jetzt mit dem Tod und deswegen hat sie so Angst davor. Es stellt sich raus, dass dieses Opfer ein Jogger war, der von einem betrunkenen Autofahrer angefahren wurde. Der Jogger heißt Victor Pasco. Mhm. Und jetzt erleben wir Louis, wie er anfängt, die Führung zu übernehmen. Er übernimmt den Arzt, er sagt, was getan werden muss. Du holst die Trage, du machst die Tür zu, schickst alle raus, wir brauchen noch Decken, wir brauchen das, das und das und das und das. Mhm. So. Er ist im Kontakt mit, also er koordiniert alles, ist im Kontakt dann mit der Polizei und macht dann verschiedene Anrufe. Im Nachgang gibt es eine Pressekonferenz mit dem Chef der Campuspolizei, bei dem erklärt wurde, was passiert ist. Und danach geht es zum Tagesgeschäft über. Okay. Er sitzt im Büro, an seinem Tisch, wälzt die Akten, guckt sich die sogenannten Problemfälle an. Das sind die Epilepsie-Patienten und so weiter und macht einen Termin, damit die einen neuen Teppich bekommen, damit das einfach wieder weitergeht. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er eine Tuinal nimmt, also ein Beruhigungsmittel. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie was bedeutet oder nicht, aber vielleicht ist das so gang und gäbe.
Habe ich jetzt auch nicht recherchiert.
Okay. Er kommt nach Hause nach diesem anstrengenden, schweren Tag. Rachel weiß das, weil diese Pressekonferenz im Radio übertragen wurde und wir erleben, dass sie sehr innig miteinander sind, die Kinder sind verkauft und die beiden haben einfach Sex. Und er erinnert sich noch an den Tierarzt, den er noch anrufen wollte und dann schläft er ein und dann kommt es zu einer Traumsequenz, zu einem Traum und er träumt von Victor Pasco, diesem verunglückten Jogger, der bei ihm im Schlafzimmer in der Tür steht und ihm signalisiert, ihm zu folgen. Und da Louis der Meinung ist, dass es auf jeden Fall ein Traum ist, gibt er sich dem hin und folgt ihm bis zum Friedhof. Mhm. Er ist dann in seinen Klamotten, ist dann irgendwie barfuß durch die Pampa gelaufen. Und am Friedhof angekommen, spricht Victor die Warnung aus, dass dieser Windbruch, dieses Totholz, was da rumliegt, auf dem Ellie in der letzten Folge geklettert ist, eine Grenze ist, die nicht übertreten werden sollte. Mhm. Und damit endet die Sache. In Kapitel 16, ja genau.
Nicht ganz, es geht noch ein kleines Stück weiter.
Ach ja, dann habe ich das, habe ich nicht.
Gut, das kann ich aber schnell erzählen. Gerne. Er wacht dann am nächsten Tag auf und er hofft, dass es...
Stimmt, genau, richtig.
Dass es ein Traum war.
Er hofft,
dass es ein Traum war. Hört schon, wie die Kinder sich fertig machen. Ellie geht langsam zur Schule. Entschuldigung, Rachel macht Frühstück und er denkt auch erst, dass es ein Traum war, aber stellt dann fest, hey, Moment mal, meine Füße sind ja total dreckig und außerdem habe ich hier an meinem Arm eine Wunde, die mir von, also man muss dazu sagen, in diesem Traum wurde ihm auch eine Wunde zugefügt, so ein kleiner Kratzer durch den Arm.
Der ist ja irgendwo hängen geblieben, ne?
Genau, er ist hängen geblieben. Was ja darauf schließen lässt, dass er, dass es kein Traum war, sondern er tatsächlich dort unterwegs war, sagen wir es mal so, halten wir es erstmal so offen. Da können wir nochmal detailliert drüber reden, wie das
ist. Er war scheinbar da irgendwie, genau.
Genau, er war scheinbar da. Er war zumindest draußen, sagen wir es mal so. Und dann endet es so langsam. Da geht er noch runter, isst sein Frühstück, redet noch mit Rachel nochmal kurz und dann endet das Kapitel. Genau. Das ist es.
So. Wir sind, also es ist ein krasser Bruch zur letzten Folge. Mhm. Und mir ist aufgefallen, wo wir jetzt gerade dabei sind, bei diesem Windbruch. Mhm. Ich habe dann in den letzten Kapiteln nochmal geblättert, Kapitel 8, wo Ellie draufklettert. Da wird sie gewarnt, dort nicht drauf zu klettern. Und da wird dieser Windbruch, dieses Totholz, wird in einer gewissen Weise personifiziert. Mhm. Weil es beißen kann. Mhm. Also wenn du nicht aufpasst, dann fallen die Stöcke ineinander und dann beißt es. So, und dann überlegt, kurz bevor sie noch das erste Mal auf diesem Friedhof sind und ihn verlassen, überlegt Louis noch im Weggehen, gerade die Zufälligkeit von diesem Windbruch dort schien zu künstlich, zu vollkommen für ein Werk der Natur.
Ja.
Und dann knabbert ihm irgendwie Gage im Ohr und dann hat er es wieder vergessen und sind wieder los. Also selbst da war schon dieses Gefühl da, okay, das ist, scheint was zu sein.
Ja, eine Personifikation, ne? Also als ob es wirklich hergestellt wurde von irgendjemandem, um diesen Weg eben auch dann entsprechend zu versperren, wenn man
ja
so möchte.
Oder so wie so eine Art Wachhund, so ein dich lasse ich jetzt hier nicht durch, ja, sonst, genau, sonst krall ich mich dir, so ja, krall ich dich mir.
Ja. Aber ist ja schön, das wird ja mit Sicherheit auch nicht passieren und wir werden diese Grenze ja bestimmt auch nicht überschreiten, also ich gehe mal fest.
Nein, das gehe ich jetzt auch von aus.
Ja. Das ist ganz witzig, dass du gesagt hast, dass das für dich so ein Turning Point war mit diesem Tod oder dem sterbenden Victor Pascoe. Für mich war es das natürlich nicht, weil das hat man in der letzten Folge schon, weil ich den Film ja kannte vorher. Ja. Und deswegen wusste ich ganz genau, was da passiert ist.
Ja, okay.
Und es ist aber ganz spannend, weil man ja in einer gewissen Weise auch gar nicht darauf vorbereitet wird. Ne? Weil es geht ja, man denkt ja erstmal, am nächsten Tag ist erstmal wieder alles so einigermaßen in Ordnung. Ne? Alle gehen so ihrem Alltag nach und es gibt so diese paar Patienten, die dann ankommen und irgendwie deutet sich nicht so richtig an, dass auf einmal, gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir bis dato kannten aus dem Buch, dass dann auf einmal so ein Cut reinkommt und auf einmal diese sterbende Person vor einem liegt. Also wir haben ja diese heile Welt, wenn man so möchte, erstmal, ne, in die nur so ganz langsam so kleine Stachel eingefügt werden, ne, wie eben diese Straße, dem Hinweis darauf, dass Church kastriert werden muss und sonst nicht, sonst eben eventuell dann über diese Straße laufen könnte. Dem Hinweis, dass die Kinder gerne mal irgendwie weglaufen oder dass der kleine Gage mal irgendwo wegkriecht vielleicht auch, ne, was ja auch zu so einer Art Gefahrenquelle kommt und so. Und dann gibt's auch nochmal, das fand ich auch lustig, so eine Ausweitung dieser Gefahrenquellen kurz bevor wir Victor Pascoe haben, nämlich, dass Louis selbst ja fast Jogger überfährt. Also es gibt ja diese
auf dem Weg zur Uni.
Genau. Ja. Es gibt ja diese eine Stelle, wo ihm das auch irgendwie fast passiert wäre.
Ja.
Und dann ist ja genau das, was sich wiederholt, sozusagen.
Nur dann durch, also vollendet sozusagen, also in letzter Konsequenz durchgezogen.
Genau,
ja,
und nicht durch ihn.
Ja. Und ich fand es so erstaunlich, nicht dass dieser Victor Pascoe einfach ein Opfer ist oder gestorben ist, sondern der war halt einfach hart verletzt. Mhm. Das war richtig brutal. Mhm. Das war so. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das
ja,
war so,
total, ja.
Die haben vorher das Haus eingeräumt und sich dann so ein bisschen gestritten. Und da ging es um den ersten Schultag oder Vorschultag, um das Bier auf der Veranda und den Sonnenschein und was auch immer. Mhm. Oder die Hypochonderin, die dann da saß und alle sich so ein bisschen, naja, die kommt wieder und so. Und dann war das sofort. Mhm. Das war sofort da. Mhm. Und das war auch gleichzeitig. Das war gleichzeitig ein offener Bruch und offener Schädel und Blut und Panik überall. Mhm. Sofort.
Mhm. Genau, absolut. Das Interessante ist ja, dass so ein, also für mich war so ein Cut, was ich auch aus der Verfilmung nicht kannte und was hier sehr, sehr stark auserzählt wird, eben diese Erzählung mit, also dieses Gespräch zwischen Louis und Ellie tatsächlich. Und ich fand es auch spannend, wie das gezogen wird. Es wird nämlich sehr, sehr lang gezogen.
Ja.
Es geht über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und hat so einen richtigen Impact. Also man merkt wirklich, wie diese Figuren sich jetzt auf einmal mit dem Tod auseinandersetzen müssen.
Ja.
Und interessanterweise, und das ist vielleicht auch eventuell, das ist jetzt kein Spoiler, ne? Aber es ist ja eventuell ein kleiner Hinweis auf etwas, was zukünftig noch passieren könnte, dass dieser Gedanke, dass Church sterben könnte, von Lewis ja auch darauf bezogen wird, dass genau dieser Gedanke eben bei Ellie ist und dass sie eben verstanden hat, okay, Wesen, Tiere können sterben.
Ja.
Und er sagt ja dann, okay, wenn sie versteht, dass mein Tier sterben könnte, versteht sie ja bestimmt auch sehr, sehr bald, dass auch Menschen eventuell ja. sterben könnten.
Ja, genau.
Die ihr genommen werden könnten oder so. Oder ich sterben könnte oder was weiß ich. Ne? Dass so ein Verständnis
alles, was lebt, stirbt, ja. Und da wir leben, können wir auch sterben. Also die, genau, vor dieser Schlussfolgerung hat Rachel auf jeden Fall Angst, dass sie das weiß. Hm. Also dass Ellie das irgendwann rauskriegen könnte. Und Rachel, das haben wir in dem letzten Mal schon so ein bisschen mitbekommen, die hat ja ihre Schwester Zelda verloren und ist damit wohl nicht so, hat das wohl nicht so bearbeitet und es scheint wohl immer mal so ein Tabuthema zu sein und das kommt jetzt richtig raus, dass das aktiv umgangen wird. Mhm. Also die, so gut die sich verstehen, mit allem, was dazugehört, mit zwei Kindern und zwei Haushalten und Umzug 8000 Meilen oder so, wird dieses Thema wird nicht angegangen.
Mhm. Genau, es wird sogar gesagt, dass das die Rettung oder sagen wir mal, die sehr, sehr wichtig ist für den Erhalt einer jeden Beziehung, dass man ja. doch nicht alles von jemandem weiß. Ne? Es gibt ja dieses schöne Zitat, dass man eben nicht davon weiß, oder warte mal, ich habe dieses Zitat hier. Es wird gesprochen von einem ausgewachsenen Loch aus völlig unvertrauter Absonderlichkeit, in was man hineingestoßen wird eventuell. Oder wenn man mit jemandem
ja.
spricht. Ne? Also, ja. dass man plötzlich in all diesen in dieser ganzen Beziehungszeit, wenn man eigentlich sich gegenseitig auch Sachen verschweigt, was man vielleicht wirklich denkt und dadurch eine Illusion schafft, die eben beim anderen Anklang findet, dass man dann plötzlich auf dieses Loch trifft, wo man sich denkt, warte mal, das ist doch nicht die Person, die ich eigentlich kenne oder die mir vorgespielt wurde.
Das ist mehr als das, was man mitbekommt, wenn man sich meinetwegen streitet oder der eine schlecht drauf ist oder und sowas. Das ist viel tiefer. Aber Lewis kann auch nicht loslassen. Also er wirkt natürlich in seiner väterlichen Medizinerhaltung recht klar dem Ganzen gegenüber. Aber gleichzeitig geht er auch keinen Schritt auf Rachel zu, sondern facht das dann zum Schluss noch an in diesem Streit und sagt, nee, dann okay, pass auf, wenn George dann stirbt, dann erklärst du ihr das einfach bitte. Und danach ist dann, also er wusste, dass er das nicht hätte erzählen sollen, weil es dann eskaliert. Und das tat es ja dann auch. Also da kam dieses Ich hasse dich und weggehen und anschweigen und
richtig. Um vielleicht mal kurz auf das Gespräch zwischen Lewis und Rachel einzugehen, da würde ich dir mal eine Frage stellen.
Gerne.
Glaubst du, es geht in diesem Gespräch wirklich um Ellie?
Nee, ja, doch schon. Mhm. Ich glaube schon auf der Elternebene ja, weil das bedeutet, wenn Ellie mit dem Tod konfrontiert wird, ist Ellie in Trauer.
Mhm.
Ja, wenn die... Und es bräuchte theoretisch eine Mutter oder Eltern, die das gut abfangen können, die mit der Trauer des Kindes umgehen können. Da wir aber wissen, dass Rachel, ihre Mutter, nichts mit Trauer am Hut hat, gerade nicht, wenn es um den Tod geht, gibt es da wie so eine Art Kurzschluss dann. Also wenn Ellie trauert und in dieser tiefen Trauer ist, ist die Mutter auch in ihrer tiefen Trauer, die nicht aufgearbeitet wurde und verliert sich dann da irgendwie so raus. Also Ellies Trauer wird dann zu Rachels Trauer.
Genau.
Weißt du, ich meine?
Ja, ja.
Also es geht, aus der Elternsicht geht es um Ellie, aber eigentlich geht es darum, dass Rachel nicht darüber reden will. Sie will das, also nicht mal nur nicht drüber reden. Sie will davon weg. Sie drückt es weg. Das ist kein Thema hier.
Mhm.
Raus. Wir reden davon nicht.
Ja. So. Weil sie auch diese persönliche Erfahrung gemacht hat. Ne? Es wird ja da in diesem Gespräch beschrieben, dass Lewis das Gefühl hat, er führt das gleiche Gespräch mit Ellie eigentlich weiter, nur dass sie Stelzen drunter hat und sich eine Rachel-Maske aufgezogen hat.
Ja, supergeil.
Ja,
als gutes Bild. Ja,
ja, genau.
Ja,
als wärst du die gleiche Person.
Ja, ne? Ja, genau. Rachel hat dann auch so eine kindliche... vielleicht so eine kindliche Herangehensweise daran. Ja. Also ich mache jetzt Augen und Ohren zu und mache la 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 und ja. dann ist das nicht da.
Ja.
Es gibt nichts Böses, wenn ich es nicht sehe oder wenn ich nicht dann darüber rede. So.
Genau.
Ja. Weil wenn man redet, dann holt man es in die Wirklichkeit rein mhm. und da wollen wir es ja nicht haben. Mhm. Können wir es ja wegtun.
Genau.
Und ja, ja machen wir dann. Ich war jetzt zu Judd gegangen und Norma, weil die haben nämlich gesagt...
Das hätte ich auch gemacht, ist, ja, genau das gleiche.
Weil das ist
ja.
nämlich dieses Wegdrücken oder dieses Tabuisieren vom Tod, das ist irgendwie so. Das Einzige, was man so vom Tod hat, sind die Friedhöfe, mhm. die als Anker in der Realität irgendwie stattfinden. Mhm. Weil anderswo sieht man es nicht. Mhm. Ja, man hat nicht mehr, man ist nicht mehr tagtäglich mit dem Tod konfrontiert, mhm. sondern wenn man sich damit konfrontieren möchte, stellt man Bilder auf, macht kleine Altare oder geht halt zum Friedhof. Mhm. Die restlichen, also das, was der Tod bedeutet für uns Menschen, die noch leben.
Genau, also es wird ja ganz explizit gesagt, dass, also das ist, glaube ich, eine Aussage von Judd, dass für Menschen ja den Tod sozusagen von uns wegschieben, wenn er einmal passiert ist, indem wir den Sarg zumachen, sodass wir die Leichen nicht mehr sehen müssen, ne? Indem wir die Menschen dann begraben und sozusagen, das ja. ist jetzt weg, das ist jetzt weg von dieser Erde, ja. von der Oberfläche. Und gleichzeitig sagt er aber auch, dass es so dieses Missverhältnis gibt, dass man ja gleichzeitig die ganze Zeit mit dem Tod konfrontiert wird, in der Generation jetzt, so sagt es Judd, weil man ja die ganze Zeit diese Unterhaltungsprogramme, Filme, Western und so weiter hat, in der andauernd irgendwelche Menschen sterben.
Ja, ja, stimmt, ja, genau. Das aber in so, auf so einer, es ist ja dann erstmal fiktiv, es, also, ne, es, ja. wird, es ist fiktiv, es ist überdreht mhm. und es ist irgendwie so seltsam allgegenwärtig, aber nicht, also irgendwie ausgelagert. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist so nicht, es ist nicht ja. wirklich real. So. Man ja. beschäftigt sich nicht damit. Ja. Es ist Teil dieser Unterhaltung geworden.
Genau, ja. Würdest du sagen eigentlich, dass Medien wie Film oder sowas, auch vielleicht in einer anderen Form oder auch Bücher, jetzt ist ja auch jetzt, wir lesen ja gerade ein Buch, in dem es offensichtlich auch darum geht, sich mit dem Tod zu beschäftigen, können die ein Vehikel sein, um sich mit dem Tod zu beschäftigen? Hast du da irgendwelche...
Ich glaube, es kommt auf die Form an. Mhm. Ich glaube einfach nur, meinetwegen das Geballere mhm. zu zeigen oder mhm. so, da fehlt der emotionale
ja.
der emotionale Punkt davon. Mhm. Wenn man das, ich glaube, es geht einfach um die Emotionen, wie geht man damit um? Mhm. Wer trauert wie? Wer braucht wie lange in der Trauer? Wer hat seine Verarbeitungsmechanismen? Mhm. Und das läuft über die Emotionen ab. Mhm. Und das kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil es gibt ja Filme, da sitzt man davor und da fühlt man mit. Und ja, genau, so, ja. ne? Es gibt Situationen, bei denen, keine Ahnung, sieht man Ähnlichkeiten zu seinem eigenen Leben mhm. und liest das dann rein und denkt, oh mein Gott, was wäre, wenn? Mhm. Und dann so.
Man sieht irgendwie einen Opa, der älter wird, der langsam so das Gedächtnis verliert und vielleicht so kurz
ja.
im Tod ist und denkt sich, ach hier, das geht ja vielleicht irgendwie Verwandten von
ja, mir. Ja, stimmt, ja, kann ne? ja auch sowas sein. Es muss ja, glaube ich, nicht mal direkt der Tod zu sehen sein. Es könnte ja. ja einfach die Vorausschau sein, ja, okay, das Leben ja. geht halt irgendwann zu Ende.
Ja.
So, das reicht ja dann meistens schon, mhm. so, um dann irgendwie damit reinzukommen.
Ja. Genau das würde ich auch sagen. Also tatsächlich in Medien, die sich explizit mit dem Tod beschäftigen und mit Perspektiven auf den Tod, ne, und mit Trauer und so weiter und so fort und das explizit zum Thema machen ihrer Diagese oder ihres Narrativs, da ist dieses Potenzial schon da. Aber gerade in so Genre-Erzählungen, was weiß ich, irgendwelche Filme, in denen es ganz viel Prügel gibt und Menschen sterben und Menschen umgeballert werden und so ganz, ganz schnell hintereinander weg und in dem man auch nicht das unmittelbare Ergebnis sieht, in einer gewissen Weise,
ne? Ja.
Da ist das wahrscheinlich eher so lapidar. Und das ist interessant, weil das ja das ist, was wir vielleicht, mit dem wir vielleicht am meisten so konfrontiert sind, medial, hätte ich jetzt gesagt, oder eine der größten Sachen ist. Aber im Alltag kümmert uns das eigentlich gar nicht. Ne? Aber in dieser expliziten Form, wie jetzt auch hier in Friedhof der Kuscheltiere, wo wir dieses elendlange, nicht elendlange, ich meine das nicht negativ, ne? dieses elendlange Gespräch haben, in dem es darum geht, wie jetzt eigentlich ein kleines Kind auf diese ganze Situation guckt, das ist schon was, wo man sich, glaube ich, selber vielleicht auch mal fragen kann, ja, okay, wenn ich jetzt ein Kind habe, wie sieht das Kind vielleicht das?
Oder ja, genau.
Ab wann kann sich das Kind eigentlich mit dem Tod beschäftigen? Oder sollte es das? Oder habe ich überhaupt ein Recht, das zu verbieten oder was? Ne? Oder irgendwie zu
ja, verlieren? Aber oder ist denn jetzt meine Haltung zu dem Ganzen die einzig richtige dazu? Mhm. Weil es gibt ja offensichtlich gibt es ja. ja mehrere Haltungen dazu. Und Ja, es ist halt vielleicht auch, jetzt könnte man, wenn ich jetzt so weiter überlege, könnte man auch denken, na gut, Louis geht davon aus, dass seine die richtige ist. Ja, so, also klar hat er diesen wissenschaftlichen, vermeintlich objektiven Sicht und sagt, ja, das ist halt ganz normal, da muss man mit dran weitermachen und das ist halt der Tod gehört zum Leben dazu, bla bla bla, diese ganzen Worthülsen so. Das ist seine Art und lässt aber auch wenig zu, dass die anderen ihre Art haben können, damit irgendwie umzugehen. Also im Prinzip versucht er Ellies Sicht auszureden oder umzureden und bei Rachel ja ähnlich. Ja, nur Rachel hat keine Alternative dazu, die sagt einfach nur Nein erstmal dazu. Und trotzdem ist Louis der Meinung, ja, das ist einfach, das ist, es gibt halt nur eine richtige.
Ja, genau, richtig. So diese medizinische, relativ sachliche Diskussion oder
Ja,
Sichtweise, ne?
aber da muss man natürlich auch sagen, wenn man so eine medizinische hat, die ist halt natürlich auch frei von Emotionen, ne? Da kann man sich ja dann auch leicht machen.
Absolut,
Das ist
ja.
halt ja nichts, die Ärzte stehen ja nicht daneben und weinen jedes Mal, wenn dann
Ja,
irgendeiner stirbt.
genau,
So,
ja.
dann muss man sich ja nicht aktiv damit beschäftigen. Zumindest nicht in einer emotionalen Variante, sondern vielleicht nur in einer intellektuellen oder akademischen Variante. Ja, und das ist ja so ein bisschen voneinander abgekoppelt.
Genau, aber ich finde es interessant, dass er diese Perspektive hat, die ja, glaube ich, auch in den ersten Kapiteln schon angedeutet wird, aber zugleich scheint sich für mich, wenn ich jetzt durch diese Kapitel durchgelesen habe, diese Perspektive immer weiter aufzulösen, tatsächlich. Also tatsächlich diese Beschäftigung mit dem Tod durch das Gespräch mit seiner Tochter, mit
Ja.
seiner Frau dann und dann aber auch am nächsten Tag diese Gedanken mit reinzutragen in den Alltag und dann direkt mit einem Tod konfrontiert zu werden oder auch mit dem Potenzial von Tod, weil er hätte ja auch fast jemanden überfahren, ne? Aber dann diese Gedanken zu entwickeln, das macht ihn, glaube ich, psychisch schon ganz schön fertig in einer
Also
gewissen
verändert sich
Weise.
was.
Verändert
Also ich
sich
glaube,
was.
das sehen wir dann, dass er dann doch drüber nachdenkt, dann Churches Leben irgendwie nicht mehr zu retten oder so, aber diese Gefahr auszuklammern, dass er da als Streuner über die Straße geht und stattdessen lebt, aber eben als Stubentiger. So, da merkt man so diesen Wandel und dieses kleine bisschen nur zu sagen, ja, okay, wir machen die Kastration. Alleine das bewirkt schon was Großes bei Rachel und ihre Beziehung zu Louis, weil die dann merkt, ah ja, oh Gott, ja, okay, mehr wollte ich ja jetzt auch erstmal nicht. So, ja.
Aber auch die Realisation oder Realisierung, dass es ja ein Mensch ist, der hier zuerst stirbt, interessanterweise. Ne? Es ist ja
Ja,
keine
ja, ja,
Katze.
ja.
Ne? Das
Stimmt,
ist
wir hatten
ja.
ja, stimmt, ja, wir waren ja der Meinung, okay, also ich war zumindest, du weißt es ja schon, ich war zumindest der Meinung, auf jeden Fall geht die Katze zuerst drauf. So, ja. Und diese Krankenstation, das war auch nie so. Es war nie so im Fokus. Es war jetzt das erste Mal, ja. Und man hat immer gehört, okay, er war irgendwie da, hat irgendwelche Inventuren gemacht und die Leute eingearbeitet oder was auch immer, bevor die ersten Studenten kamen. Und das war ja der erste Tag, an dem die Studenten kamen. Das ist ja, offensichtlich ist ja da so ein Andrang gewesen, das haben wir ja durch die Beschreibung gehabt, wenn er dann irgendwie nach Ludlow reingefahren ist, dass da so viel los war. Ja, und dann. Jetzt habe ich einen Faden verloren, aber das ist ja völlig unwichtig jetzt gerade.
Ich kann ein bisschen einhaken. Also, wir haben das ja schon gesagt, dass er dieses Gespräch geführt hat, dass er da mit dem Tod konfrontiert wurde. Und gerade das, was in der Folge passiert, nachdem Victor stirbt, finde ich ganz interessant, wie dieses Buch dann erzählt ist. Und das kann man an der Länge der Kapitel, finde ich, ziemlich gut ableiten. Also, dass du diese sehr langen Gespräche hast und auch dementsprechend sehr, sehr lange Kapitel zu
Ja.
Beginn.
Ja, du hast
Und
recht.
auch
Ja.
diese lange Sequenz dann mit dem Tod von Victor, also das währenddessen, dieser Moment, das zieht sich alles ein bisschen. Das wird sehr, sehr stark auserzählt, was die ganzen Figuren drumherum machen, wie er sich, wie Victor in diesem Moment aussieht, ne? Also du hast es gesagt, mit diesem offenen Kopf, wo das Gehirn rausschaut und so, ne? Das wird sehr, sehr stark sichtbar. Und alles, was danach passiert, wird erstmal relativ schnell abgehandelt. Das sind meistens nur so
Ja.
4, 5 Seiten. Das sind ganz, ganz kurze Kapitel, ne?
Ja.
Also diese ganze Sache mit der Befragung danach und diesem ganzen, du hast ja gesagt, kommandiert dann sozusagen seine Mitarbeiter rum, was sie machen sollen und so.
Ja.
Man merkt, er will hier relativ schnell raus irgendwie. Er will irgendwie nach Hause und will seine Ruhe haben. Und selbst dieser Sex mit der Frau wird dann sehr schnell abgehandelt irgendwie. Das wird sehr, sehr aufreizend erzählt. Man kann sich das schön vorstellen und so.
Ja.
Und es wird auch beschrieben, wie er dann einen Orgasmus hat und so, ne? Aber das geht trotzdem sehr, sehr schnell, bis wir dann in der Nacht sind, sozusagen.
Ja, das Gefühl hatte ich auch.
Und das ist, ganz kurz noch, das ist nämlich ganz spannend, weil ich habe das Gefühl auch, dass jetzt in diesen Kapiteln die Perspektive von Lewis so ein bisschen verhärtet wird, weil wir jetzt wirklich nur noch bei ihm sind eigentlich die ganze Zeit. Bei seinen Gedanken und seinen Erzählungen, das war in den ersten Kapiteln auch schon so, aber noch nicht so stark. Da gab es noch einen Erzähler, der so ein bisschen autorialer war, sagen wir es mal so teilweise.
Ja.
Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich die Erzählung sehr, sehr stark an den Emotionen von Lewis orientiert.
Ja, wir sind quasi die Kamera auf seinem Rücken, also genau, über seiner Schulter drin. Drüber. So. Da sind, ja, das stimmt. Mhm. Wo du gesagt hast, dieses Gespräch oder diese Wortfetzen, die uns da Victor irgendwie erzählt hat, das war wie so ein Reinzoomen in, also wenn du so Szenen hast, wo es so wuselt und dann plötzlich wird so Slow-Mo eingestellt rundrum. Weißt du? Also hat sich das irgendwie so, es ist Slow-Mo rundrum und nur die beiden Charaktere unterhalten sich in der realen Geschwindigkeit, weißt du? Mhm. Und dann geht's und dann ist wieder alles da, er ist tot und jetzt muss er, aber jetzt prasselt das Leben wieder in diese kleine Blase ein, die jetzt kurz irgendwie die angehalten hat. Ja, irgendwie so.
Lustige Beobachtung. Ja, ich werde dir den Film auf jeden Fall mal ausleihen, wenn wir durch sind mit dem
ja,
Film, dass du das mal angucken kannst.
Ich bin sehr gespannt.
Aber stimmt, ja, das ist auf jeden Fall was man haben kann.
Ich hatte jetzt, wo wir bei Victor sind, bist du fertig mit deinem...
Ja, erzähl.
Pass auf, ich bin heute nochmal durchgegangen und Victor hat ja gesagt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steinig oder steiniger. Ein Mann bestellt ihn und lässt darauf wachsen, was er kann. Ja? Und im Kapitel 8, was wir gelesen haben, stehen Judd und Lewis am Friedhof und da sagt Judd zu Lewis: steiniger Boden. Aha. Hier kann man wohl ohnehin nichts pflanzen als Leichen.
Ach, lustig. Ja.
Und das fand ich interessant, dass das irgendwie nochmal, also es ist mir zu nah dran. Also es ist zu nah, dass Judd gesagt hat, hier ist steiniger Boden, hier kann man nichts anpflanzen als Leichen. Mhm. Und dann Victor nochmal gesagt hat, ja, das Herz eines Mannes ist steinig, hier kann man nur das anpflanzen, was halt geht. Die Frage wäre jetzt, was geht denn da?
Das ist eine gute Frage, die vielleicht später beantwortet wird, aber erstmal ist das ja ein Vergleich zwischen seinem Herzen und dem Friedhof.
Ja, sozusagen. Auf jeden Fall.
Also, dass man sozusagen, dass Leichen auf einem Friedhof sind und dass irgendwie auch etwas eventuell angelastet werden könnte auf Lewis.
So, ne? Ja, also, oder also, Lewis einfach irgendwas Tiefes, Dunkles, Totes, Begrabenes, wenn man bei dem Bild bleiben, in sich trägt, was vielleicht irgendwie noch später wichtig wird. Mhm. Vielleicht kommt dann diese Schelle nochmal oder diese angedrohte von wegen hier, mir rutscht die Hand aus Nummer.
Vielleicht, ja.
Oder auch nicht.
Wir wissen ja, genau, das ist ja auch so ein Hinweis, der in dem Gespräch zwischen Rachel und Lewis gekommen ist, dass wir eben, dass die Menschen sich untereinander ja gar nicht zu 100% kennen können, sondern dass es da etwas Verborgenes gibt, eben dieser, wie habe ich es genannt, dieses ausgegorene Loch oder wie es hieß, ne? Ausgewachsenes Loch. Ne? Was da eventuell noch drinsteckt, dass da eventuell noch irgendwas sein könnte. Was
aber sie scheint das so hinzunehmen. Oder sie weiß es, oder sie ahnt, dass bei Lewis auch was ist.
Das ist schwierig.
Weil wir kennen ja ihre Seite nicht.
Absolut.
Wir sind ja nur bei Lewis.
Wir sind nur bei Lewis. Wir wissen gar nicht, was in ihr vorgeht eigentlich.
Ja, weil sie könnte ja auch denken, keine Ahnung, vielleicht gab es ja in der Vergangenheit Gewalt zwischen denen. Weiß man ja auch nicht. Ja. Oder er hat diesen jähzornigen Charakter, wie Jack Torrance bei Shining oder so.
Den Vergleich wollte ich auch noch bringen, ja.
Richtig, ja. Aber das wissen wir ja nicht.
Das wissen wir nicht, ne.
Weil bei Shining war es ja Danny Torrance, aus dessen Perspektive wir das gesehen oder gelesen haben. Ja. Und der das als Kind mitbekommen. Mhm. Und hier wissen wir nicht, was Rachel weiß.
Absolut.
Was sie erlebt hat. Und vielleicht ist sie der Meinung, na gut, pass mal auf, mein Freund. Es mag zwar sein, dass ich einen Abgrund habe, aber du hast auch einen. Mhm. Und vielleicht fässt du meinen Abgrund nicht an und dann fasse ich deinen Abgrund nicht an. Ja. Und dann bleiben wir einfach so.
Genau. Vielleicht hat Rachel ja auch noch einen Abgrund, der zu irgendwas führt.
Ja, das ist ja...
Vielleicht hat Judd noch einen Abgrund, der zu irgendwas führt.
Oder Norma.
Oder Norma. Ja. Ich ist die ganze Zeit so ruhig. Irgendwie sagt so wenig. Aber das ist interessant, stimmt. Man müsste eigentlich das ganze Buch nochmal lesen und nur die Aussagen von Lewis lesen und dann gucken, ob man auch auf diese... Also man würde nicht auf diese Gedanken kommen, die wir mit ihm assoziieren, würde ich mal sagen. Oder diese Charaktereigenschaften.
Ja.
Aber das wäre mal interessant. Ne?
Ja, jetzt, wo wir so drüber reden, ne? Wir wissen nichts von Rachel. Also wir wissen nur von Rachel, wie sie reagiert. Und das, was Louis über sie sagt.
Ja.
Also kann ja auch stimmen, also kann ja auch nicht stimmen, dass es mit Zelda irgendwas zu tun hat. Es ist naheliegend, aber muss ja nicht sein. Ist ja erstmal nur eine Theorie von ihm.
Ja.
Weil richtig verifizieren konnte er das ja nicht. Weil Rachel geht ja eigentlich nicht an das Thema ran.
Genau, ja. Wir wissen im Prinzip nicht, was in irgendwelchen Menschen hier vor sich geht oder generell in Wesen. Es gibt nämlich auch eine Textstelle in dem Buch, in dem davon gesprochen wird, dass die Gewalt auf einmal aus Church rausgebrochen ist. Nicht Menschen gegenüber, aber dass er sonst immer irgendwelche anderen Tiere belauert hat und dann aus dem Nichts mal völlig aus dem Kontext gerissen irgendwie eine Ratte umgebracht hat. Einfach so. Eines Tages eine Ratte belauert und dann diese Ratte angegriffen und aber, glaube ich, auch nicht gegessen. Wobei ich das jetzt nicht mehr genau erinnere, wie das beschrieben war. Aber sonst hat er eigentlich nichts getötet. So, ne? Also muss er ja nicht. Das ist ja ein Hauskater, der sein Essen wahrscheinlich bekommt.
Ja.
Aber auf einmal gibt es diesen kleinen Gewaltausbruch irgendwie.
Das habe ich scheinbar überlesen, weil das für mich so Katzending ist.
Ja.
Also vielleicht machen die das manchmal, vielleicht machen die das auch nicht. Also Freunde von mir, die haben auch Katzen und die bringen auch mal irgendwo eine Maus oder eine Amsel an oder sowas. Ansonsten liegen die da irgendwo auf der Heizung rum. Das habe ich jetzt irgendwie überlesen. Aber es kann ja möglich sein, ne? Das ist dann irgendwie naja, vielleicht ist so, wenn sich der Vibe zu Hause ändert, ja, dann könnte es auch sein, dass Church das mitbekommt. Weißt du?
Ja.
So, wenn sich das so ein bisschen verhärtet. Weil gelöst ist diese ganze Geschichte zwischen Rachel und Louis nicht.
Ja.
Das ist jetzt einfach erstmal nur, gut, wir haben uns darauf geeinigt, wir reden nicht drüber. Ja, und wir lassen den kastrieren. Fertig, da ist keiner von seinem Punkt weggerückt. Es ist sehr wahrscheinlich, wenn uns das Thema Tod jetzt weiter so begleitet, dass das immer wieder kommt und die Auswüchse und die Konflikte dann einfach noch krasser werden. Wer weiß, was Ellie noch mitmacht. So, die brauche ich nur mal anfangen, keine Ahnung, Schlaf zu wandeln, nicht mehr einzuschlafen. Lass mal die Nächte scheiße werden. Ja, so und dann, oder das belastet ja dann auch das ganze System.
Ja.
Und dann hängt das da drüber, weil du da bei dem Friedhof warst. Und dann drehen die sich wieder im Kreis. Ja. Okay. Also, ich habe noch ein paar unheilvolle Momente. Ist auf jeden Fall der darüber gesprochene, vermeintliche, vielleicht Tod von Church. Ich bin ja immer der Meinung, es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass Church stirbt, weil das so präsent ist und so ein Aufhänger ist. Also die reden darüber, also sie reden ja erstmal nur darüber. Ne? Und alleine dieses darüber reden macht ja diesen riesen Dings auf. Natürlich wird die Handlung weitergetrieben. Ja? Und natürlich muss es auch irgendwie mal zur Eskalation kommen. Das heißt, wenn wir jetzt schon darüber reden und die sich angeifern, was passiert denn dann, wenn Church wirklich stirbt und sie wirklich damit konfrontiert sind, damit umzugehen und sich damit auseinanderzusetzen? Ja, das Ellie zu erklären. Und Rachel muss es dann Ellie erklären. Dann kommt dieser Konflikt wieder hoch zwischen Louis und Rachel. Und was machen wir denn nun mit der Katze? Machen wir das jetzt hier bei uns im Garten? Oder bringen wir es hoch zum Friedhof? Oder machen wir es ganz woanders? Oder versteckt es Rachel oder fährt ihn weg, sodass der gar nicht mehr da ist? Oder Rachel findet ihn alleine und entfernt den, sodass Ellie den toten Kater gar nicht sieht und die erzählt irgendeine Lüge. Irgendwie ist irgend so ein Kram. Also die sind in irgendeiner Form, werden die sich mit dem Thema des Katzentodes auseinandersetzen müssen.
Ja.
So.
Das werden sie müssen, auf jeden Fall.
Ja, davon gehe ich
auch. Das Interessante ist, ich könnte da jetzt natürlich einhaken, weil ich eben weiß, was passiert.
Mach's bitte nicht.
Nee, werde ich nicht. Aber das Spannende ist, dass ich jetzt schon ganz, oder dass wir jetzt hier schon ganz viele Theorien aufgestellt haben, was alles passieren könnte. Und vor dem Hintergrund, dass ich weiß, was passiert und nicht alles davon eintreten kann, finde ich es extrem spannend, wie viele Fährten hier gelegt werden.
Ja.
Was man eventuell alles denken könnte darüber. Also wie ambivalent diese ganze Situation gehalten wird. Das finde ich ganz, ganz toll.
Es ist selbst, also nicht nur ist, wie war das? Ellie ist Rachel auf Stelzen. Das war doch das Ding. Ich glaube auch, diese ganze Situation ist so auf Stelzen.
Rachel ist Ellie auf Stelzen.
Rachel ist Ellie, also rum. Ja. Rachel ist Ellie auf Stelzen. Klar, ist ja größer. Ja. Rachel ist Ellie auf Stelzen.
Ja.
Und ich glaube, so ist auch diese Situation.
Ja.
Das ist, Das ist ganz, ganz wackelig. Und da braucht nur das eine kommen. Oder dann kommt der Judd vorbei und erzählt wieder irgendwas.
Ja.
Ja, so. Oder Ellie fragt Judd, lass uns doch nochmal hochgehen.
Ja.
Ich will den Friedhof nochmal sehen.
Ja. Oder Louis fährt tatsächlich aus Versehen mal einen Jogger um.
Oder die eigene Katze.
Oder die eigene Katze. Wer
dann
weiß.
Dann sind die nicht nur mit dem Tod von Church konfrontiert, sondern auch damit, dass Louis Church umgebracht hat. Mhm. Also, ja, gut, das wär ein bisschen platt. Hoffentlich macht das nicht. Ja, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, also verschiedene Richtungen, aus denen das irgendwie ins Wanken gebracht werden könnte. Mhm. Ich bin sehr gespannt, wie das. Es wird, glaube ich, nicht lange dauern. Mhm. Dann passiert also ja irgendwas.
Du hast mir vor ein paar Tagen schon geschrieben, Stephen King zieht an. Und da hatte ich das ja noch nicht gelesen. Und ich, vor dem Hintergrund dessen, was ich weiß, konnte ich mir natürlich tausend Sachen vorstellen, weil ich wusste ja nicht, wie weit geht das jetzt schon.
Ach so, ja, ja. Ach ja, stimmt. Ich habe in dem Moment gar nicht gedacht, dass du das ja schon kanntest.
Ja,
ich fand es aber, jetzt, dass es so schnell ging, hat mich so gewundert, weil die letzten Bücher, die ich von ihm gelesen habe, das waren diese fetten 1000-Seiten-Dinger. Mhm. Und da dauert das ja immer, bis da was anzieht. Ja. Der macht ja ganz viel Worldbuilding und ganz viele Figuren und ganz viele Beziehungen und Konflikte und Motive und so ein Kram. Ja. Und dann erst, wenn das alles gesettelt ist, dann lässt er da drinnen die Bombe platzen und dann guckt er, was passiert. Mhm. So. Und deswegen hat mich das so gewundert, dass das jetzt sofort schon gleich ist. Mhm. So. Ja, ich habe der Windbruch ist nochmal, dieses Totholz ist nochmal erwähnt worden, wir hatten es eben gerade schon besprochen. Mhm. Das wird ein Thema werden. Mhm. Das wird vielleicht auch ein Thema bei Ellie werden. Vielleicht ist da Ellie irgendwie auch, wird da gebissen vom Totholz oder verschlungen oder sie finden irgendjemanden dort im Totholz, einen von diesen verlorenen nicht dort Bewohnern, so die Latloanern. Mhm. Also irgendwas wird da noch passieren. Mhm. Oder das Totholz verschwindet plötzlich. So, es ist offen. So, der Weg dahinter in das Gebiet der Natives ist offen. So, was passiert dann? Wie gehen wir jetzt damit um? So, was machen wir jetzt? Oder gehen sie überhaupt nochmal hoch? Also sie werden nochmal hochgehen. Denn.
Das wäre lustig, wenn sie es einfach lassen würden. wenn der Friedhof der Kuscheltiere keine Rolle mehr spielt.
Die waren einmal dort.
Ja.
Dann wird ein Zaun gezogen.
Genau.
Ja, genau. Nein, ich glaube aber, dass Ellie damit recht fein ist irgendwann. Oder damit gut umgehen kann und trotzdem die Neugier weckt und sie entweder hoch will oder alleine hoch geht. Mhm. Oder irgendjemanden fragt, Papa, darf ich da jetzt hochgehen? Onkel Judd oder nicht Onkel Judd, aber Judd oder so. Mhm.
Allein mit Onkel Judd.
Oh wow, das nimmt eine ganz andere Richtung an hier. Also irgendwie wird das nochmal...
Das war nur ein Bezug zu Allein mit Onkel Buck, das hat nichts... du jetzt angedeutet hast. Ja,
genau, das wird glaube ich nochmal Thema werden.
Ja.
Ja. Ja gut, du hast jetzt schwer noch ein paar Hypothesen aufzustellen. Also werden meine Hypothesen für die nächsten Male. Also wir sind ja auch erstmal nur im ersten Teil.
Genau. Ich hätte aber gerne, bevor du Hypothesen für die nächsten Male aufstellst.
Nee, das waren meine gerade.
Ach so.
Ja, mach ich.
Ach so, alles klar. Oder noch mehr. Ich dachte, da kommt vielleicht noch. Mhm. Hast noch Ideen oder so. Aber ich würde tatsächlich noch eine Frage dir stellen. Und zwar, was von dem, was in dieser Nacht dann passiert ist, in der Louis zusammen mit Victor heißt er, ne? Victor, genau. Nochmal auf den Tierfriedhof geht.
Ja.
Was davon ist real? Was denkst du? Ist das alles genauso passiert? Gibt es irgendwie gewisse Elemente, die vielleicht...
Naja, es muss zumindest erstmal so weit real sein, weil er ja den Schlamm und die Kiefernadeln und was auch immer da irgendwie mit dem Bett hat und die Schramme hatte. Mhm. Das heißt... Naja, vielleicht, wir sind ja hier auch in einem Mystery-Horror-Kram, hat der Friedhof sowas wie eine Anziehung. Also wenn wir jetzt mal so ins Fantastische gehen, dann ist das vielleicht, warte mal,
ja.
Heiße These vielleicht. Vielleicht ist das sowas, vielleicht spürt dieser Friedhof, also die, nee, anders. Ich fange anders an. Mhm. Der Tod von Victor Pasco, dieses Ereignis, das hat Louis stark beschäftigt, mindestens überrascht und hat einen ganz schönen Impact gehabt. Und es könnte sein, dass dieser Friedhof ein gewisses Gespür dafür hat, was die Ängste sind vielleicht. Und nutzt das, um mit Louis irgendwie zu kommunizieren. Mhm. Weil wenn da irgendjemand gestanden hätte, dann hätte das vielleicht eine andere Wirkung gehabt. Irgendein Wildfremder, so steht dann einfach darunter. Könnte es ja einfach ein Einbrecher sein, aber es war ja kein Einbrecher. Es war ja der Typ. Es war ja auch nicht Judd oder Norma oder Ellie, die gesagt hat, komm, geh mit mir in den Wald spielen oder der Kater oder so, sondern es war dieser tote Kerl, der offensichtlich tot ist, den, bei dem er erlebt hat, dass der gestorben ist, der dann wieder dasteht und ihn mitgenommen hat in den Wald und aber noch gewarnt hat. Man, das hätte er ja auch dort vor Ort machen können. Hätte ja auch sagen können, ja, ja, bleib ruhig liegen, aber geh nicht hoch zum Totholz. Es ging, glaube ich, darum, dass Louis rausfindet, dass das wirklich wahr ist, dass das ein realer Charakter da ist, indem er einfach diesen Dreck an den Füßen und die Wunde hatte. Es hat noch so ein, es hat mehr Gewicht in der wachen Welt, weil wenn es einfach nur ein Traum gewesen wäre, dann hätte er auch das abtun können als, naja gut, habe ich mir eingebildet, was auch immer. Aber so hat, ist diese Gefahr, die ausgesprochen wurde, hat schon einen realen Charakter, glaube ich.
Ja.
Ja.
Wunderbar, also ich erstmal
Rätsel gelöst.
Richtig, da haben wir es ja. Also erstmal alles richtig, was du sagst. Es kann ja im Prinzip kein Traum sein, weil es eben diese physischen Merkmale gibt, ne? Also dein Kratzer und die Füße und so. Ich finde es aber ganz interessant, dass es erstmal, ich finde, wie ein Traum geschrieben ist oder beziehungsweise sich in einer gewissen Weise zu dem abgrenzt oder auch angleicht zu anderen Momenten, die wir in dem Buch bereits hatten. Weil diese ganze Beschäftigung mit dem Tod und diese krassen Situationen, auch diese, diese Begegnung mit dem sterbenden Victor, das waren ja Momente, die durchaus in die Länge gezogen wurden, ne? Wo man diese ganz vielen Gedanken von Louis gehört hat und so. Ne? Und das gibt's hier auch, allerdings in einer extrem komprimierten Form. Also in einer gewissen Weise, also dieses Kapitel.
Seine Gedanken über den Traum? Oder über die Situation dann?
Über die Situation.
Ja.
Weil dieses Kapitel ist nämlich auch nur so vier Seiten lang oder sowas. Ne? Und da könnte man ja meinen, im Traum ist es ja so, dass wir auch sozusagen Sachen zusammenfassen. Ne? Und wenn ich das jetzt vergleiche, wie dieser erste Gang zum Friedhof geschrieben wurde, beschrieben wurde, wie lang das auch war, ne? Und wie schnell das jetzt geht, dann hat das so eine traumähnliche Qualität irgendwie. Und ich finde vor dem Hintergrund noch ganz interessant, dass sich so ein bisschen die Frage stellt, also Louis war draußen, aber ist er nach draußen gegangen, weil da tatsächlich ein Geist war oder weil er sich ein Geist war in dem Sinne, ne? Also der wirklich irgendwie in einer Parallelwelt, was weiß ich, existiert hat und ihn damit rausgeholt hat? Oder war das eine Einbildung und der Typ dreht langsam so ein bisschen durch diese schnelle Abfolge von Ereignissen, die irgendwie wichtig für ihn sind.
Nee, würde ich jetzt nicht sagen.
Okay.
Also dafür war das zu seltsam, dass dieser Victor seinen Namen gekannt hatte offensichtlich. Mhm. Oder ihn zumindest gesagt hatte. Mhm. Und auch von dem Friedhof gesprochen hat. Also die sind so, das ist so, es wirkt nicht so zufällig. Ja. Es könnte auch sein, dass es einfach
Aber ganz kurz, um da einzuhaken, weil da habe ich mir gedacht, war das nicht vielleicht auch schon so eine Art Einbildung in dem Moment? Also diese Überforderung, vorher fast jemanden überfahren zu haben.
Weil dann müssen ja alle, die haben es ja alle gesehen.
Ja, ja, genau.
Alle Schwestern, alle.
Ach so, wie er gesprochen hat auch. Nee, das wurde doch nur aus seiner Perspektive.
Ach so, das meinst du.
Wie er ihn angesprochen hat.
Du meinst, dass der...
Nee, Victor ist tatsächlich gestorben. Aber dieser Dialog, ob der nicht irgendwie einen psychologischen Ursprung hat, das wäre jetzt so meine Frage. Oder eine Idee, die man vielleicht diskutieren könnte.
Aber das könnte... Warte mal, jetzt hören wir mal ganz kurz. Uiuiui. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass dieser Victor Pasco nichts mit Louis zu tun hat und der eigentlich auch nicht geredet hat. Vielleicht hat er irgendwas vor sich her gestöhnt. Hat Louis Nachrichten bekommen oder Warnungen bekommen, zumindest erstmal, die ähnlich sind, wie sie vorher bei dem ersten Friedhofsbesuch schon ausgesprochen wurden. Ne, pass auf, der steinige Boden und so ein Scheiß und da hinten das Windholz. Also Gedanken, die sowieso irgendwie so im Hintergrund laufen. Und das gepaart mit dem Thema Tod. Vielleicht ist das ja, vielleicht ist das auch einfach eine so eine Mischung aus Warnung, also ausgesprochener Warnung plus Resultat,
ja.
wenn du das nicht betrachtest, guck mich an, dann ja. siehst, dann passiert das, was ja. mit mir jetzt passiert genau. ist.
Aber das kann auch eine psychologische Wirkung haben, finde ich. Also ich bin kein Psychologe, ne? Aber, ne? aber nur jetzt mal so aus der Vermutung heraus, wie das hier beschrieben ist, dass sie erstmal am Anfang auf dem Friedhof waren, dass er an seiner Frau beobachtet hat, dass sie das irgendwie beschäftigt, weil genau in dieser ja. Friedhofsszene wird beschrieben, wie das mit der Schwester passiert ist und so. Ne? Dann gab es ja das Gespräch mit Ellie, das Gespräch mit Rachel, wo er dann gesagt hat oder uns die Gedanken mitgeteilt hat, dass das der schlimmste Streit war, den die jemals in ihrer Ehe hatten.
Ja.
Dann ging es zu Judd, wo ihm erzählt wird, wie dieser Junge von früher seinen Hund begraben hat auch. Ne? Mhm. Dann gab es als nächstes die Gedanken, wie seine Schwester gestorben ist. Ne? Nee, mhm. Nee, Cousine.
Die Cousine.
Die Cousine gestorben mhm. ist. Ne? Und dann stirbt da wirklich ein Mensch vor seinen Augen. Und diese schnelle Abfolge
ja.
lässt zumindest die Möglichkeit einer psychologischen Wirkung irgendwie offen, finde ich.
Und dann hört er diese Warnung noch.
Ja.
Weil das Thema Tod kommt ja aus dem vom Friedhof oben.
Ja, genau.
Weil wären die bei dem Friedhof nicht gewesen, wäre das genau. jetzt kein Thema so groß.
Und das ist der gedankliche psychologische Bezug.
Ja, ja, ja. Uiuiui. Ui, ui.
Aber das ist natürlich Spekulation, keine Ahnung. Also, beziehungsweise, ja.
Ja, ja, nee, aber es wäre Gedanke. Stimmt, ich habe nicht im Kopf gehabt, dass der das auch nicht einfach nicht gesagt haben könnte. Mhm. Sondern dass es einfach von Louis irgendwie wahrgenommen wurde, weil das die ganze Zeit sowieso im Hintergrund schwebt.
Und dann werden diese beiden Sachen, der Friedhof, diese erste Todeserfahrung in dem Buch und diese zweite richtig krasse Todeserfahrung auch noch miteinander gekoppelt, weißt du?
Also, ja, und die Warnung wird nochmal ausgesprochen. Es
wird nochmal ausgesprochen, genau.
Ganz deutlich. Führt alles zusammen. Genau, du hast so einzelne Puzzleteilchen. Mhm. Hier so ein bisschen das Gespräch, hier der Gedanke, hier und da ein Gedanke. Da hast du einen Toten, da hast du einen Friedhof und so weiter. Dann packst du alles zusammen und dann hast du den Toten, der dir die Warnung ausspricht, dich sogar noch mit hochnimmt und sagt, da gehst du jetzt nicht hin. Ja. Das ist die Grenze.
Genau. Und es kann ja trotzdem sein, dass das ein Geist ist, ne? Aber trotzdem glaube ich, dass es eine psychologische Wirkung auf Louis hat. Und einen psychologisch labilen Menschen, der mit Geistern spricht, haben wir ja dann auch bei Stephen King später in Shining.
Wiederum. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, glaube ich. Gut. Ich glaube nicht, dass Louis irgendwann mit Geistern, oder doch, weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht, dass Louis mit Geistern spricht. Oder? Ich weiß es nicht. Ja gut. Es wird auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall sehen, was das mit ihm macht. Mhm. Na? Weil er ist ja in dem Traum und ist sich hundertprozentig der Meinung, also das, zu 100% der Meinung, das ist jetzt ein Traum. Mhm. Das ist halt ganz einfach so. Okay, ja. Dann gehe ich halt mit.
Ja.
So, das ist, war ein harter Tag, der begleitet mich. Weißt du so, das ist ja Verarbeitung so genau. in diesem Nummer. Aber das ändert sich, als er dann aufwacht. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken, wie er. Na, keine Ahnung. Geht er damit zu Rachel oder was? Erzählt er ihr das dann?
Ja.
Dass er denn, kann er mit Rachel über den Tod von dem anderen sprechen und wie er damit umgeht? Mhm. Weil wie geht denn Louis mit dem Tod um? Das Frage. Beschäftigt ihn noch nicht.
Bis vielleicht. Jetzt wurde dieses Gespräch nur durch Sex sozusagen zugeschüttet. Also da hätte das Gespräch ja stattfinden können, aber es wurde ja dann Rachel
ja,
dann
genau.
gesagt, ja, ich habe mitbekommen, dass die Pressekonferenz gegeben und jetzt vögeln wir miteinander.
Ja. Und dann ist wieder alles gut.
Und dann ist alles gut. Ja.
Oh ja.
Aber das werden wir.
Ja, das sehen. Werden wir dann auf jeden Fall in den nächsten Kapiteln damit mitbekommen. Genau. Das war's von uns erstmal soweit. Hast du noch was?
Ich habe nichts mehr.
Gut, ich auch nicht. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.